Deutschlandfunk Nova.
Schluss, Schluss, Schluss! Schluss mit dem Konsum! Schluss, Schluss, Schluss! Schluss mit dem Konsum!
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Na, alle Weihnachten verdaut, fertig oder kaut ihr noch auf dem zähen Rest Ente rum, den es gestern zum dritten Mal aufgewärmt bei Tante Hedwig gab, weil man da ja unbedingt auch noch hin musste. Ich weiß nicht, wie war es bei euch, Anna?
Bei uns war es so, wie Weihnachten mit zwei kleinen Kindern sein kann. Bei uns gab es keine Ente bei meinen Eltern, sondern...
Bei euch gab es Chaos.
Bei uns gab es Chaos und Pute. Ah. Und der Running Gag bei meiner Frau ist, dass die Pute meiner Mutter so trocken ist, dass sie im Mund mehr wird.
Ja, have you put on the turkey? Muss ich immer sofort dran denken an Mr. Bean, wie er da durch die Wohnung geistert. Mir tun tatsächlich die Leute immer leid, die an Weihnachten so rumreisen müssen, ne? Also so zu den Eltern, zu Omas, zu Opas, Tanten, Onkel. Ich war einfach nur zu Hause und habe alle, wie sie waren, zu uns kommen lassen und schön bekocht. Das war viel besser für mich, als wenn ich auch noch ständig irgendwie in der Welt hätte rumgondeln müssen.
Reicht ja, wenn wir heute durchs Film- und Serienjahr 2023 zurückgondeln, um euch so ein paar Leckerbissen als Nachtisch zur Ente zu empfehlen. Das ist aber nicht alles heute, wir haben uns aufgeteilt.
Ja, und zwar folgendermaßen, dann habt ihr das jetzt auch schon mal gehört. Heute gibt's, ich bin wirklich einigermaßen satt und platt, muss ich wirklich zugeben.
Willst du erstmal ein Nickerchen machen?
Ich würde gerne erstmal, klar, ich würde jetzt gerne eine Stunde aufs Sofa und dann ins Bett, wenn es geht. Also, heute gibt es tatsächlich einen kleinen Jahresrückblick 23 plus ein bisschen was Aktuelles, weil das gibt es ja nebenbei auch noch. Und am 4. Januar gibt es dann den kleinen Jahresausblick 24 plus das, was in der Woche dann schon wieder aktuell und neu ist. Unter anderem eins meiner Highlights des Jahres, unser ganz wundervolles Gespräch mit dem unfassbaren Taika Waititi zu dessen neuen Film Next Goal Wins. Der startet nämlich dann auch schon gleich in der ersten Januarwoche.
Jetzt habt ihr zweimal klein gehört, das ist nicht die Größe unserer Bäuche. Es hat einen anderen Grund, denn neu an diesem Jahreswechsel ist, Deutschlandfunk Nova hat uns beiden den gesamten Neujahrsvormittag geschenkt, von 10 bis 14 Uhr. Der lag unterm Baum. 4 Stunden Zeit, also um in Ruhe sowohl über unsere Highlights 2023 als auch die zu erwartenden von 24 zu sprechen. Das könnt ihr euch schon mal vormerken, für wenn ihr dann langsam aus eurem Silvesterkoma auf.
Also Montag, 1.1., 10 bis 14 Uhr in diesem Radio hier bei Deutschlandfunk Nova. Quasi eine Stunde Film extended als 4 Stunden Film.
Der Director's Cut.
Der Director's Cut von uns für euch. Haben wir das auch schon mal geklärt und starten heute dann wirklich wie angekündigt mit dem, was diese Woche noch neu im Kino ist. Also in der letzten Kinostartwoche des Jahres. Und da kommst du, meine liebe Anna, allen Ernstes mit einem Film über Nachtisch um die Ecke. Wollen Sie mich verbratäppeln?
Ich würde sagen, das nennt man auch moderne Folter.
Ja. Sterne zum Dessert. Es ist ein Film über den berühmten französischen Sterne-Pâtissier Yazid Hichem Rahen. So gut offenbar, dass jetzt ein Film über sein Leben ins Kino kommt. Was ist an dessen Leben so besonders, dass es spannend genug ist, verfilmt zu werden?
Also einmal, dass er sich jetzt foltern kann mit verfilmtem Nachtisch. Und zum anderen ist sein Leben so eine klassische vom Tellerwäscher zum Millionärgeschichte, beziehungsweise, um in der Küchensprache zu bleiben, vom Tellerwäscher zum Weltmeister-Pâtissier und Sternekoch. Der ist aufgewachsen in schwierigen Verhältnissen. Seine Mutter hat immer nur versucht, Profit aus ihm zu schlagen, hat Geld abgegriffen, ihn in Pflege Familien gesteckt. Der ist rumgekommen, der war in mehreren Heimen, hat als Kind schon gerne gebacken.
Ein Systemsprenger?
Er war so ein bisschen tatsächlich ein Systemsprenger, so Pariser Vororte, beziehungsweise nee, nicht Paris, also irgendwo tatsächlich mitten in Frankreich. Und der hat als Kind wirklich schon gerne gebacken. Da gibt es tatsächlich Parallelen zu meinem Sohn, der kein Systemsprenger ist, hoffentlich. Und der hat in der Küche angeheuert und wollte einfach ganz nach oben.
Chef? Wie wird man der Beste?
Kommt drauf an. Willst du der Beste oder ein genialer Pâtissier werden?
Ja, diese Antwort hat er schnell gefunden. Er will genial werden und er hat wirklich auch Talent, merkt aber, und das kennen wir aus vielen Kochfilmen und Küchenfilmen, dass der Weg nach oben ziemlich steinig ist und der Ton in der Küche auch ziemlich rau.
Man soll ja grundsätzlich, kleiner Tipp für den nächsten Supermarktbesuch, nicht hungrig einkaufen gehen, weil dann Dinge im Korb oder im Wagen landen, die da eigentlich gar nicht rein sollten. Aber Frage hier, sollte ich hungrig in diesen Film gehen? Also frühestens irgendwann ab Mitte nächster Woche.
Davon ist abzuraten, also nicht in diesen Film zu gehen, davon ist dringend zuzuraten, sondern hungrig in diesen Film zu gehen, denn der erzählt wirklich auf drei Zeitebenen, Kindheit, Jugend und dann tatsächlich den Weg zum Weltmeistertitel von diesem Mann und stellt aber immer wieder raus, ja, wenn er wie besessen an seinem neuen Rezept sitzt, da steht er nächtelang in der Küche, mischt irgendwelche Zutaten wohldosiert zusammen. Wenn ich das machen würde, würde es wahrscheinlich explodieren. Bei dem kommt einfach fantastisch aussehender Nachtisch hinten raus.
Dampfender, qualmender.
Und da ist wirklich bis auf ihn im Hintergrund alles schwarz. Da sehen wir nur ihn in seiner schneeweißen Uniform, wie er hantiert und dann die fertigen Desserts anrichtet. Och. Da ist mir wirklich mehrfach das Wasser im Mund zusammengelaufen. Es ist so ein klassisches Feel-Good-Movie aus der Küche. Es ist Haute Cuisine statt Fast Food. Man kann das wirklich sehr gut gucken. Einziges Manko, der Nachtisch zu Hause an Weihnachten, der wird definitiv nicht so gut gewesen sein wie in diesem Film. Also möglicherweise möchte man danach direkt nach Frankreich reisen und in seine Patisserie gehen, um dort einen Großeinkauf zu machen. Dafür übernehme ich bitte keine Verantwortung. Ja?
Ich kann mich reindenken in dieses Gefühl, das der Film auslösen kann. Im Augenblick mag das ein bisschen schwer vorstellbar sein noch.
Nachtisch
aber
geht immer, ist ja meine Devise.
So, Nachtisch geht ja bekanntlich immer. Könnt ihr jetzt ab Donnerstag im Kino ausprobieren und führt diesen Kino-Donnerstag, wie gesagt, den letzten in diesem Jahr, würde ich dann noch eine französische Komödie beisteuern, die mich wirklich begeistert hat. Black Friday for Future. Eigentlich heißt der im Original Une année difficile, also ein schwieriges Jahr. Aber Black Friday for Future ist jetzt der internationale Titel und der passt hier gar nicht so schlecht.
Schluss, Schluss, Schluss!
An genau so einem Black Friday nämlich stürmt eine Truppe von KlimaaktivistInnen eine Mall in Frankreich und wir bleiben also in Frankreich und versperrt den kaufwütigen Konsumopfern dort den Eingang zu so einem riesigen Elektronikmarkt. Die Schnäppchen des Jahres sind also in Gefahr. Die aufgepeitschte Ich kauf mir mein Leben schön Gemeinde rastet aus und einer von denen ist auch Albert, der wirklich absolut gar überhaupt kein bisschen überzeugt ist von den Argumenten der linksgrün versifften Verhindererjugend.
Gut, ich hab nachgedacht, ich will trotzdem da rein.
Lass mich durch!
Hey, du darfst das nicht persönlich nehmen, ja?
Hör auf, mich zu filmen!
Denk mal an nachfolgende Generationen!
Was meinst du denn mit nachfolgenden Generationen? Was haben die denn bisher für mich getan,
hä? Kannst du das sagen? Dein Konsumverhalten macht dich nicht glücklich.
Woher weißt du, was mich glücklich macht? Werd erwachsen, räum dein Zimmer auf und dann kannst du mir eine Moraltätigkeit, okay?
Du hältst dich wohl für sehr witzig.
Los, weg da!
Lass mich vorbei, ich will dadurch! Hör auf zu filmen! Weg da!
So, es folgt eine hübsch gedrehte Zeitlupe, eine Szene mit Konsumbestien, die wie wilde Tiere die menschliche Schranke der AktivistInnen durchbrechen und sich diesen Elektronikmarkt unter den Nagel reißen. Prügeleien um Flachbildfernseher und Waschmaschinen mit gigantischen -70% Aufklebern drauf. Menschen, die im hohen Bogen in Stapel aus Staubsaugern oder Spielekonsolen reinkrachen und das alles zu so französischer Chansonmusik.
Ich drehe in Zeitlupe meinen Kopf zu dir und frage, wo führt das nur hin?
Ja, in eine wundervoll absurde Situation, die ich abkürze an dieser Stelle und nur anreiße. Besagter Albert ist nämlich hoch verschuldet und der war nur zum Black Friday unterwegs, um möglichst viel billig gekaufte Elektronik hinterher dann so über Kleinanzeigen teurer weiter zu verkaufen. Er landet auf Umwegen in der Selbsthilfegruppe eines Schuldenberaters und lernt dort Bruno kennen.
Es ist bei uns Tradition, dass wir am Ende nochmal die drei Fragen gemeinsam wiederholen, die Sie sich von nun an vor jedem Einkauf stellen sollten. Hören Sie gut zu, Albert, das dürfte nützlich für Sie sein. Okay, wer hilft uns? Ein alter Hase, Bruno.
Ja, hallo zusammen, mein Name ist Bruno und ich habe da ein Problem mit...
Ja, das wissen wir. Vielleicht konzentrieren Sie sich auf das Mantra.
Ach, das Mantra, schon klar. Okay, das Mantra, ganz einfach. Also, wenn ich mal wieder einkaufen gehe, dann atme ich vorher tief durch und stelle mir laut die folgenden Fragen. Ist das nötig? Brauche ich das?
Genau. Und weiter?
Ist das nötig? Brauche ich das wirklich?
Ja.
Und ist das nötig? Brauche ich das wirklich sofort?
Die beiden unterhalten sich und stellen fest, cool, der andere ist genauso ein Schnorrer wie ich, der auch schon ewig auf Kosten anderer lebt. Vielleicht kann man sich ja taktisch zusammentun.
Wie und wo, frage ich mich da?
Das ist der Clou an dieser Geschichte, denn zufällig entdecken die zwei so eine Fundraiser-Aktion, ausgerechnet von den AktivistInnen organisiert, an denen Albert noch vorbeigestürmt war in der Mall am Black Friday. Und genau da wanzen die zwei sich jetzt ein mit dem Plan, alles, was gespendet wird, irgendwie für sich selbst abzuzweigen. Denn bei diesen Meetings ist auch noch alles, was es gibt, für die, die mitmachen, umsonst.
Ich war schon mal hier. Und das letzte Mal gab es Pistazien und so kleine Häppchen zum Essen. Und dann was Warmes.
Oliven und all das?
Ja, ja. Und warum jetzt nicht mehr?
Das hängt davon ab, was wir die Woche retten konnten. Wir sind da flexibel.
Okay. Das Konzept finde ich genial.
Vielen Dank. Ja, das Buffet besteht komplett aus geretteten Nahrungsmitteln. Was kannst du essen? Ja, und die Chips, die du futterst, sind Rübenchips.
Rübenchips?
Ja.
Wer kauft denn sowas?
Naja, eben, niemand. Deshalb retten wir sie ja. Dass sie seit 2 Monaten abgelaufen sind, macht sie nicht giftig. Gibt Studien dazu.
Sie sind abgelaufen?
Ja.
Quinoa?
Ja.
Alles gut, sie ist da.
Super, danke, Bonbon.
Aber ist es jetzt Comedy auf Kosten von KlimaaktivistInnen? Das wäre ja jetzt gerade im Moment schon ein bisschen gewagt, selbst für französische Komödien.
Ist es wahrscheinlich auch deshalb nicht auf so eine böse, zynische oder sogar verurteilende Art? Es ist ein Doppelspiegel, das fand ich so toll, der genau zwischen AktivistInnen und so reaktionären Boomern wie Albert und Bruno aufgestellt wurde.
In der Arktis schmilzt das Eis. In Afrika werden die Wälder gerodet. Die Überschwemmungen werden immer verheerender. Die Hitzewellen werden immer häufiger und unerträglicher. Laut Vorhersagen steigen die Temperaturen bis 2050 auf ungefähr 45 Grad.
Ich weiß nicht mal, wie das Wetter morgen wird. Woher wollen die wissen, wie es 2050 sein wird?
Ich saß da so, habe mir diesen Film angeguckt und habe mich einige Zeit lang gefragt, warum der mich packt. Warum der mir so ein wohlig warmes Sonntag-Nachmittags-Regenwetter-Kindheits-Kino-Gefühl gegeben hat. Auch wenn, also Klimaschutz damals jetzt wirklich nicht das Kernthema französischer Komödien war. Saß da, hab mich das gefragt, hab mich erinnert an Louis de Funès. Das war's aber nicht. Dafür ist dieser Film zu wenig Slapstick und zu wenig Stan Laurel und Oliver Hardy vom Aufbau her. Hat es mich an La Boom, die Fete erinnert an sowas. Auch wegen der absurden Liebesgeschichte, die sich im Hintergrund dann auch noch entwickelt. Zu der ich absichtlich aber weiter nichts sage. War es dann aber auch nicht. Und dann plötzlich, nach so einer halben Stunde, ist es mir an einem der Dialoge klar geworden, und zwar an einem der Dialoge wie diesem hier.
Was willst du denn hier?
Na und du? Warum bist du hier?
Na, ich bin wegen des Treffens hier.
Alter, was ist das für eine Frisur? Was ist passiert? Wow, da hat sich aber jemand ins Zeug gelegt. Du siehst aus wie Angela Merkel. Wolltest du zum G20?
Hä?
Nein, warte, doch eher wie eine Tochter von Monsieur Claude.
Und die Eingebung, die ich hatte, war Pierre Richard.
Ach nee.
Doch. Doch, die alten Pierre Richard-Filme wie Der lange Blonde mit dem schwarzen Schuh und alles, was Richard danach in dieser Rolle seines Lebens noch so gedreht hat. Also der immer etwas unbeholfene, ständig pleite Lebenskünstler, der sich die Dinge dreht, wie es ihm passt und der aus einer Patsche raus direkt in die nächste Fettwanne springt. Aber irgendwie liebevoller und leichtfüßiger und nicht so plump, wie das in den Louis de Funès-Filmen war mit diesem ganzen Nein, doch, oh. Mein Vater hat den sehr geliebt, Pierre Richard, also de Funès auch, aber vor allem diese Pierre Richard-Filme, die habe ich als Kind wahrscheinlich zigmal mit angucken, in Klammern müssen, weil es wurde halt nichts anderes geguckt und ich war ja schon froh, wenn ich dann...
Es gab ja auch nichts anderes.
Es gab ja auch nichts anderes.
Wir hatten ja nichts.
Wir hatten nichts, außer Pierre Richard-Filme. Wir hatten einen alten Fernseher und in dem liefen nur Pierre Richard-Filme. Zumindest, wenn mein Vater den angemacht hat. Der war da very, very picky. Und das war genau dieses Gefühl, womit dieser Film dran erinnert hat. Bisschen anders als die eben noch so gebasht zitierten Monsieur Claude oder auch Ziemlich beste Freunde, obwohl es die Macher sind von Ziemlich beste Freunde. Aber dieses 70er, 80er Jahre Pierre Richard, diese Dialoge, dieses Bitte, was denn? Hast du was gesagt? Nein, also ich habe nichts gesagt. Doch, du hast doch gerade, nein, habe ich nicht. Aber du hast, ich könnte schwören, du hättest gerade, nein, das habe ich nicht. Dieses zärtlich schöne Ping-Pong in den Dialogen, das Zelebrieren, die hier, dieses, wie habe ich das eben genannt? Ein warmes Sonntag,
Nachmittags Kindheitskinogefühl.
Oh, du hast aufgepasst. Immer. Ja, so, und das nochmal von einem aktuellen französischen Kinofilm von heute, das da nochmal wiederzufinden, war wirklich einer der Feel-Good-Momente des Jahres für mich. Und ja, dann eben noch verpackt in dieser Doppelspiegel-Groteske zwischen so Aktivistentum auf der einen Seite und ja, und Boomer-Cringe letzten Endes auf der anderen.
Ich höre da ein zärtliches, ein Reingehen zwischen den Jahren heraus.
Ja, absolut. Also zwischen all dem, was wir euch jetzt gleich an Hausaufgaben aufgeben, noch zum Nachgucken zu Hause, geht bitte sehr gerne rein ab Donnerstag, auch in Black Friday for Future. Der ist in Maßen nicht unklamaukig, gebe ich gerne zu, aber eben französisch klamaukig, und wenn das halt einer kann und darf, dann sind es eben die Franzosen.
Dann das noch als aktuellen Kinotipp für zwischen den Jahren. In dieser Woche befinden wir uns ja gerade. Und jetzt zurück auf Anfang. Wir spulen das Kino- und Serienjahr für euch zurück. So ist es Tradition und nötigen euch mit Tipps zum Nachgucken oder nochmal gucken. Ich würde anfangen mit einem Rundown, also so ein klassisches, reines Name-Dropping. Ihr könnt dann selbst googeln, wo man die alle gucken kann, denn die schaffen wir nicht alle in einer Folge. Trotzdem Zettel und Stift raus, mitschreiben. Euer Podcast-Player hat ja eine Pause-Taste. Oh. Nicht wundern, sämtliche Blockbuster haben wir rausgelassen, die habt ihr eh schon gesehen und die sind jetzt zumindest keine Tipps mehr, zumindest nicht von uns, zum Nachholen. Die Liste 2023 von Filmen, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte, wegen super und wegen außergewöhnlich und wegen haben das Kino durch ihre Besonderheit bereichert, sind.
So.
Machen wir das jetzt abwechselnd?
Das können wir gerne abwechselnd machen, das sind, ja, lass uns das machen, ja.
Dann fange ich an, weil das der schwierigste Filmtitel des Jahres war, The Banshees of Inisherin.
Ja, im Januar. Auch Close von Lucas Dont. Das war der Film, der für mich so ein bisschen der Call Me By Your Name Nachfolger geworden ist.
Wir hatten Sonne und Beton nach dem Felix Lobrecht Buch.
Wir hatten dann The Ordinaries, eine ganz tolle Zukunftsdystopie oder Science-Fiction-Satire von Sophie Lindenbaum.
Wir hatten The Fabelmans, Spielbergs Biopic über seine eigene Kindheit und Jugend.
Jetzt sind wir schon im April bei The Whale. Brendan Fraser, unfassbar in dieser Rolle, hat einen Oscar dafür bekommen, vollkommen zu Recht.
Wir hatten leider vollkommen untergegangen in Deutschland, auf der Berlinale gefeiert, Roter Himmel von Christian Petzold, neues Genre, Petzold Feel-Good-Film.
Der erste Feel-Good-Film wahrscheinlich, den er jemals gemacht hat. Im April hatten wir Cocaine Bear.
Und wir hatten Air, der große Wurf.
Im Juni The Flash, gut, da könnte man jetzt sagen, okay, das war möglicherweise sowas wie ein Blockbuster, aber ich finde, dass das ein Film wäre, der das Superhelden-Genre wirklich nochmal irgendwie bereichert und nochmal neu erzählt hat.
Da füge ich noch ein Spider-Man Across the Universe.
Absolut, gehört da auch mit rein. Im August haben wir uns gefreut über Sophia, der Tod und ich, das war das Regiedebüt von Charlie Hübner, auch ein toller Film.
Wir hatten 7 Winter in Teheran im September, der vielleicht auch härteste Film des Jahres, Dokumentarfilm von Steffi Niederzoll.
Die auch dazu genau hier bei uns war. Im Oktober Killers of the Flower Moon natürlich, ist für mich auch nicht wirklich ein Blockbuster gewesen und sehr streitbar, erinnere ich mich auch gerne dran. Wir waren in einigen Dingen, waren wir unterschiedlicher Meinung, über einen letzten Endes wahnsinnig sehenswerten Film.
Wir hatten Frankie Five Star mit Lena Orzendowski in ihrem Kopfhotel.
Und auch im November, da sind wir mittlerweile, Dump Money, also diese Börsen-True-Story über die GameStop-Aktie und was eine Handvoll Influencer, die da vielleicht noch gar nicht Influencer hießen, damals draus gemacht haben.
Wir hatten jetzt, ich ergänze gerade noch spontan,
Unbedingt. Wir
hatten noch Tar mit Cate Blanchett, ne, war auch dieses Jahr. Wir hatten noch
einen
meiner Lieblingsfilme, The Quiet Girl, und wir hatten jetzt gerade noch Wonka, der auch so ein bisschen wohlfühlig war.
Ja.
Und wir haben natürlich 2 Filme absichtlich rausgelassen, ne, Barbenheimer, ich glaube, dazu ist alles gesagt.
Das Phänomen haben wir wirklich von vorne und hinten und, glaube ich, von allen Seiten beleuchtet, und wahrscheinlich gibt es wenige von euch, die da nicht drin waren. Ich würde jetzt nochmal von den eben genannten, die ihr euch mitgeschrieben habt, 3 rauspicken. Zu denen, ihr habt es vielleicht gemerkt, da haben wir gerade auch nicht weiter was zu gesagt, sondern wirklich nur die Titel genannt, um sie miteinander durchzugehen. Du darfst dann natürlich gerne nochmal auffüllen, liebe Anna.
Mal gucken.
Es ging für mich bei so, also den absoluten jetzt nochmal nachgucken Film wirklich direkt im Januar los mit der fantastischen Reunion von Regisseur Martin McDonagh und seinen beiden Brügge sehen und sterben Stars Colin Farrell und Brendan Gleeson in The Banshees of Inisherin.
Hör zu, ich setz mich jetzt zu dir, und wenn du wieder reingehst, gehe ich mit rein, und wenn du nach Hause gehst, gehe ich da auch mit hin. Also, habe ich dir was getan? Dann sag mir, was es war. Oder habe ich was Falsches gesagt? Vielleicht habe ich im Suff was gesagt und es vergessen, aber ich glaube nicht, dass ich im Suff was gesagt und es vergessen habe. Aber wenn doch, dann sag mir, was es war und ich entschuldige mich dafür, Colin.
Aber du hast nichts Falsches gesagt. Und du hast mir auch nichts getan. Ich mag dich einfach nicht mehr.
Ja, das ist diese mickrig kleine irische Insel, die so heißt Inisherin und die es in Wahrheit nicht gibt und die McDonagh deshalb zum Dreh auf die beiden westirischen Inseln Arran und Achale verlegt hat.
Gesundheit.
Sehr vielen Dank. Also so, wie ich die jetzt vorgelesen habe, gerade diese beiden Inselnamen, die ich mir hier notiert habe, die werden so geschrieben. Niemand von uns weiß, wie die ausgesprochen werden. Ich meine, in Irland hat die Schreibweise von egal was meistens nichts mit der Aussprache zu tun. Das gilt auch so ein bisschen für die beiden Hauptfiguren Combe und Padraig, wie eben erwähnt zum ersten Mal seit Brügge sehen und sterben wieder in einem Film gespielt von Brendan Gleeson und Colin Farrell. Die beiden sind gefühlt zwei der vielleicht 20 Einwohner, die diese Insel überhaupt nur hat. Seit Ewigkeiten sind sie allerbeste Freunde, bis Combe dann sehr plötzlich von jetzt auf gleich seinem Kumpel Padraig komplett aus dem Weg geht, wie eben gerade gehört. Warum ist das so? Padraig fragt vorsichtshalber nochmal nach.
Klar magst du mich.
Tu ich nicht.
Aber gestern mochtest du mich noch.
War das so?
Dachte ich eigentlich.
Ja, und ab diesem Augenblick wird's zwischenmenschlich einfach unglaublich spannend, wenn nämlich der eine Freund denkt, es sei doch alles in Ordnung, so das klassische, gestern war doch noch alles okay, und dann aber feststellen muss, dass vermutlich nur er das so gesehen hat, während der andere ihn wohl ja schon lange nur noch ausgehalten hat. Sei es in dem Fall hier mangels Alternative auf der kleinen Insel, sei es aus Gewohnheit. Auf jeden Fall dreht sich ab da das Gedankenkarussell nonstop.
Ja, Combe droht Padraig, wenn er ihn nicht in Ruhe lässt, mit etwas höchst Drastischem. Combe will plötzlich Zeit zum Komponieren seines Irish Folk, er spielt Geige, hat einen schlauen Hund und Padraig, sein vorsichtig formuliert dummen Esel. Ja. Gegenüber auf dem Festland tobt der irische Bürgerkrieg, den wir aber einfach immer nur durch Kanonenschüsse mitkriegen. Mhm. Schlichtes, freundliches Gemüt versus Intellekt und die Frage, was ist es wert, nice zu sein? Dann spielt noch Barry Coogan mit, ne? Eternals, The Batman, als so ein bisschen moralische Instanz Dominic. Für mich eine der besten Nebenrollen ever.
Ohne jede Frage. Es ist ein Film, der wirklich die ganz großen Themen des Lebens aufgreift. Also was ist Freundschaft? Aus welchem Grund sind wir überhaupt mit wem befreundet? Es geht um die Frage, was ist Heimat? Was ist Zuhause? Auch so ein bisschen um die Unverletzbarkeit von Persönlichkeit und Privatsphäre und darum, was dem eigenen Leben eigentlich einen Sinn gibt und wenn wir das mal rausgefunden haben, wie viel Zeit uns eigentlich bleibt, diesem Sinn nachzugehen. Der große Clou von McDonagh war in diesem Film, dass er diese Geschichte mit den ganz großen Fragen nicht in die ganz große Kulisse packt, sondern eben auf diese kleine, unscheinbare, irisch-dörfliche Insel verlagert, wo auch nicht viel von der eigentlichen Geschichte ablenken kann. Es gibt einen Kaufmannsladen, eine Kneipe, viele Schafe und eben diese beiden Freunde. Also wirklich reduced to the max in Bestform. Wenn man keine Fluchtmöglichkeit voreinander hat, dann ist die Konfrontation Deluxe Programm. Und das war für mich wirklich einer der absolut herausragenden Filme in diesem Jahr.
Ein Film, bei dem man vielleicht noch dazu sagen sollte, das ist ganz wichtig an dieser Stelle, No Animals Were Harmed. Mhm. Hoffen wir zumindest.
Hoffen wir.
Das Ganze gucken könnt ihr auf Prime, auf Disney Plus, auf Sky und bei Apple. Also kein Problem. Es gibt jetzt keine Ausrede mehr. Ja, wir haben wirklich alles dafür getan, dass Ende des Jahres dieser Film zur Verfügung steht. Es gibt keine Ausrede mehr. Lassen wir einfach alles nicht gelten. Guckt ihn einfach.
Guckt ihn. Mein zweiter Nachholfilm fürs Jahr, wenn ihr den nicht gesehen habt oder aber auch wirklich ein sonst ruhig nochmal gucken Film, weil es auch so viel zu entdecken gibt drin, ist aus dem April, der war so voll, der April, kommen wir noch zu, aber ist aus dem April und ist das extrem spannende Sportbiopic Air, der große Wurf.
Ich verwette hiermit meine Karriere auf Michael Jordan.
Ach komm schon, Mann.
Du hast mich gefragt, was ich hier mache. Das mache ich. Ich suche Spieler für dich. Und diesmal habe ich das richtige Gefühl. Ja gut, es ist riskant. Es war auch riskant, als du Sneaker aus dem Kofferraum deines Plymouths verkauft hast. Es brauchte Mut. Wenn du ihn dir mal ansiehst, wenn du dir Jordan genau ansiehst, so wie ich, dann siehst du genau das, was ich sehe.
Und zwar?
Den Spieler mit der größten Leistungsbereitschaft und Fähigkeit aller Zeiten.
Das war der lang erwartete dritte gemeinsame Film in einer langjährigen Zusammenarbeit und Freundschaft, bei dem Ben Affleck und Matt Damon sowohl das Drehbuch geschrieben haben, als auch gemeinsam vor der Kamera standen. Er der große Wurf. Kleines Novum gab es noch oben drauf, denn es ist der erste Film der beiden, bei dem einer von ihnen auch noch Regie geführt hat. Das war in dem Fall hier Ben Affleck. Der spielt den Nike-Gründer Phil Knight und muss sich als solcher irgendwann 1984 von seinem Markenchef Sonny Vaccaro, gespielt von Matt Damon, wie gerade gehört, diese ziemlich abenteuerliche Marketing-Idee anhören.
Ja, Vaccaro hat in den 80ern für Nike vor allem den Highschool-Basketball in den USA beobachtet und danach kommenden Talenten gescoutet, wollte jetzt auf Teufel komm raus unbedingt diesen jungen, begabten Michael Jordan zur Firma holen. Und dazu muss man wissen, war Nike in den 80ern eine echt kleine Nummer im Basketball. Die Stars hatten nämlich damals alle entweder Adidas oder Converse, aber Vaccaro beißt sich an Jordan fest, will ihn haben, ist bereit, ja, das gesamte Werbeetat für ihn auszugeben.
Das ist ein Film gewesen, der mich von Minute 1 bis zum Abspann gepackt, gefesselt und nicht mehr losgelassen hat. Nicht nur wegen Ben Affleck und Matt Damon, die toll spielen, sowohl natürlich in den Szenen miteinander, aber auch jeder einzeln für sich. Den merkt man wirklich in jeder Filmsekunde an, wie gerne die zusammenarbeiten, wie gerne die dieses Projekt gemeinsam gestemmt haben. Und ja, natürlich auch, weil sie seit mittlerweile, ich glaube, 40 Jahren, also seit ihrer Kindheit, so Best Buddies sind. Aber es sind nicht nur die beiden, die hier den gesamten Film tragen müssen. Da ist vor allem noch Viola Davis als Michael Jordans Mutter und Managerin Dolores. Die ist zum Niederknien. Sie war Michael Jordans Hauptbedingung übrigens, dass er diesem Film über sich überhaupt zugestimmt hat. Also nur, wenn Viola Davis seine Mutter spielt, dann würde er das zulassen, dass der Film gedreht wird. Und sie macht es, ich habe es damals schon gesagt, sie macht es her mit dem Oscar hervorragend.
Ja, ein großer Clou des Films finde ich auch, dass man Michael Jordan nie sieht. Einmal, ein oder zweimal von hinten angeschnitten. Das ist ein Film über ihn, ohne dass er auftaucht, weil es einfach um seinen Schuh geht. Er, der große Wurf, den könnt ihr aktuell nur auf Prime gucken. Aber da ist er in der Flat. Das war nämlich auch tatsächlich eine Amazon Produktion, die für ein paar Tage im Kino war und dann relativ schnell zum Streamingdienst wanderte.
Mein dritter, da sind wir nämlich hier ebenfalls April, habe ich eben schon gesagt, waren so viele Filme im April dieses Jahr. Das war der Monat, wo nämlich unter anderem The Whale noch mit drin war und wo auch Roter Himmel mit drin war. Also auch die beiden vielleicht nochmal, wenn ihr eben mitgeschrieben habt, mit dem Textmarker nochmal hervorheben. Lohnen sich definitiv auch zum nochmal nachgucken. Aber da muss ich den hier nochmal rausholen, weil der so ein bisschen fast unter ferner Liefen war damals. Wir hatten viele Gespräche, du erinnerst dich, Anna, wir hatten viele Gäste auch im April zu den angesprochenen Filmen, haben natürlich mit Christian Petzold und mit Paula Bär damals gesprochen über Roter Himmel. Da gab es viel, aber es gab auch den unfassbar trashig guten Cocaine Bear.
Da hatten wir auch einen Gast. Nicht den Bären, sondern Elizabeth Banks, die das Ding inszeniert hat.
Du hast mit Elizabeth Banks über diesen Film geredet, ganz genau. Der ist aber, hatte ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, im Kino damals, naja, der ist halt auch gestartet und dem ist nicht die Ehre zuteil geworden, vielleicht im Wust der vielen großen Filme, die da gestartet sind, dass wir den jetzt nochmal ein bisschen feiern wollen. Ebenfalls kann man auch sagen, wie er nach einer wahren Geschichte, denn 1985 sind mehrere Kilogramm Koks aus einem Flugzeug in einen Nationalpark irgendwo in Georgia geplumpst und damit hat sich dann wirklich ein Schwarzbär den Trip seines Lebens gegönnt. Der echte Bär, also aus der True Story, der ist damals daran gestorben, der Filmbär jetzt nicht so.
Wäre ja sonst auch ein Kurzfilm.
Nein, 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 frisst das nicht, frisst das nicht! Warten wir ab, was das für eine Wirkung auf ihn hat. Der Bär ist auf Koks!
Da war ein Bär!
Ein Bär?
Voll abgefuckt!
Hey, sowas sagt man nicht.
Sie sind sicher. Bären können nicht auf Bäume klettern.
Natürlich können sie das.
Genau deshalb ist es auch keine so gute Idee, vor diesem auch noch sehr absurd horrormäßig lustig animierten Agrobär irgendwie auf einen Baum zu flüchten. Ich erinnere mich sehr gut an diese Szene. Oder überhaupt irgendwo hin zu flüchten, weil dieser Bär ist halt einfach on fire und er ist ein geiles Gedankenspiel. Also es ist ein Moment, in dem ich wahnsinnig gern dabei gewesen wäre, als die Macher von dieser wahren, aber dann doch im eher traurigen Geschichte gehört haben und sich dann so bei einem Dosenbier dachten, also zumindest in meinem Kopf ist es so gewesen, dass die sich bei einem Dosenbier dachten, Alter, aber was, wenn dieser Bär nicht gestorben wäre und einfach den Trip seines Lebens gefahren hätte. So, und rausgekommen ist dann am Ende eine Drogen-Dramödien-Tierhorror-Thriller-Verarsche. So ein bisschen habe ich damals gedacht, wie der weiße Hai an Land, nur auf Koks, oder wie Psycho Paddington auf ganz, ganz schlechten Pillen.
Psycho Paddington, das merke ich mir.
So Psycho Paddington auf schlechten Pillen. Gut, also die fast schon so Tarantino-mäßig übertriebenen Splatter- Elemente, die muss man abkönnen, aber die kann man, finde ich, in dem Film echt gut mit einem Augen.
Die braucht er auch. Ja. Braucht er. Das ist ja das Geile daran, dass er wirklich konsequent ist, dass da irgendwie Figuren nach 30 Sekunden auf dem Baum dann in zwei Teilen runterhängen, dass auch Schauspieler dabei sind,
ja,
die man von irgendwo anders her kennt. Und ohne diesen Splatter-Effekt, also alleine dieser Anfang, ne, wie dieses, ich glaube, schwedische Paar da auf Urlaub da ein romantisches Foto an der Klippe machen und dann kommt dieser Bär und sie waren ein schwedisches Paar. Also wie er wirklich auch mit Figuren umgeht, also den Mut hier, Leute nicht über die Klippe springen zu lassen, die Klinge, nee, über was springt man? Egal. Sondern
über die Klinge springen zu lassen.
Über die Bärenklinge springen zu lassen.
So.
Das wollte ich sagen. Ja. Die Pute liegt quer. Das ist schon ganz, ganz großes Trash-Kino.
Ja, derbste Comedy, aber einfach super gemacht. Also Cocaine Bear, auch nochmal zum Aufschreiben. Den streamt ihr jetzt zwischen den Jahren auf Prime, auf Apple TV und anderen für um 4 Euro. Sky hat ihn in der Flat gerade.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wir möchten euch gerne an dieser Stelle mal auf einen Podcast hinweisen, der auch ganz schön glitzert, was den Promi-Faktor betrifft, damit ihr das nicht immer nur von uns hier kennt. In Link in Bio, die Geschichte meines Lebens, da treffen Samira El-Wazil und Friedemann Karik nämlich auf Leute, wie zum Beispiel Comedian Oliver Polak, Produzent Tyron Ricketts oder auch die Kabarettistin Maren Kreumann.
Da denkt ihr natürlich jetzt noch so ein Promi-Gesprächspodcast oder was? In diesem Fall aber suchen Samira und Friedemann zwischen all den bekannten Anekdoten aus dem Leben berühmter Menschen nach den Unerzählten. Sie wollen rausfinden, was hat das Dasein mit den Leuten zu tun, was ist ihr Antrieb und ihre Mission. Ganz schön oft wird in diesem Podcast gegrübelt, abgewartet, laut nachgedacht, gelacht und gar nicht mal so selten fließen auch Tränen.
Deutschlandfunk Kultur.
Das ist eine sehr gute Frage.
Das ist eine gute Frage.
Das ist eine gute Frage.
Das ist eine total interessante Frage.
Auch wieder mal eine sehr gute Frage.
Oh, gute Frage. Nur gute Fragen hier.
Hey hier, herzlich willkommen. Vielleicht habt ihr auch Lust auf wirklich gute Fragen.
Die gute Nachricht ist, wir hätten noch einige gute Fragen in petto, nämlich in unserem neuen Podcast.
Link in Bio, die Geschichte meines Lebens. Wir sind Samira El-Wazil
und Friedemann Karik.
Also überhaupt diese Podcasts brauche ich eigentlich nicht. Hier fand ich die Konstellation einfach interessant und dieses Thema mit dem Leben erzählen.
Mhm. Aber da müssen sich die Leute auch gut trauen, hierher zu kommen. Das Format ist gut.
Und so treffen Samira und ich in unserem neuen Podcast eine ganze Reihe aufregender und auch ehrlich gesagt ziemlich bekannter Persönlichkeiten, die ihr wahrscheinlich irgendwo schon mal gehört habt.
Katja Riemann.
Schönen guten Tag, mein Name ist Katja Riemann.
Tyron Ricketts.
Ich heiße Tyron Ricketts.
Sebastian Fitzek.
Freue mich sehr.
Matthias Schweighöfer.
Ja, hallo, mein Name ist Matthias Schweighöfer.
Maren Kreumann.
Ja, ich bin Maren Kreumann. Meine Hobbys sind...
Und Oliver Polak.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Link in Bio.
Und genau an die Geschichte des Lebens dieser Menschen wollen wir in unseren Gesprächen kommen und schauen, was für Erzählungen noch ausstehen.
Ich kann sagen, für mich ist es einfacher, anderen zu verzeihen, als mir zu verzeihen. Und das ist gerade so mein Thema. Ich habe das Gefühl, ich räume ein bisschen mein Leben auf.
Ich gehe zum Tennis, dass ich dann einfach meinen Basketball mitnehme. Ne? Mhm. Also so habe ich das oft. Und wo ich mich dann danach aber wundere, so im Leben, und dann werde ich nochmal wütender und warum hat das nicht geklappt?
Ich sage nicht, es ist nur ein Gefühl, sondern ich sage wirklich bewusst, ich bin nicht das Gefühl, um 42 zu bleiben, ne? Mhm. Aber immer noch mit guten Peter Pan-Anteilen.
Es ist ja wie im alten Griechenland, wo der Überbringer der Nachricht umgebracht wurde. Ich mache eine satirische Aufarbeitung dessen und bin dann die Böse. Und das, was eigentlich passiert, bleibt unerwähnt.
Link in Bio, die Geschichte meines Lebens.
Ja, ich bin Richtig, ich bin echt stolz, ja.
Naja, Matthias, wir sind vor allem stolz auf unseren neuen Podcast.
Ab 23.11. überall da, wo es Podcasts gibt und vor allem in der DLF-Audiotheke.
Also Link in Bio, die Geschichte meines Lebens, findet ihr in der DLF-Audiothek und natürlich auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag erscheint von denen eine weitere Folge der ersten Staffel. Legen wir euch mal so mit ans Herz.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, und jetzt hab ich, nee, hast du die ganzen Filme gemacht und wir machen ja hier Arbeitsteilung, ne?
Wir machen Arbeitsteilung, zum Glück, ja.
Deswegen habe ich mir drei Serien rausgesucht. Oder,
also, kann ich mich dann endlich mit meinem vollgefressenen Bauch, kann ich mich jetzt endlich hinlegen?
Kannst du, musst mir nur ein paar Fragen stellen.
Ja, ist okay, mach ich, ja.
Er trinkt Tee. Es ist nicht die Prinzessin-Tasse, ich bin enttäuscht.
Nein, es ist heute mal, ist es meine Audrey Hepburn-Tasche, Tasche. Meine Audrey Hepburn-Tasse.
Tom Westerholt trinkt so viel Tee, dass er dafür eine Tasche braucht.
Ich trinke Tee aus seiner Tasche. So, was soll ich dich fragen? Ach so, ich könnte, ja, Serien-Highlights. Ich könnte dich fragen, also nachdem die Pandemie vorbei ist und damit auch so ein bisschen der Serienboom, haben wir einen ziemlich überfüllten, übersättigten und ja unübersichtlichen Serienmarkt. Und ich kenne trotzdem niemanden, der so viele davon gesehen hat, wie The Despicable Frau Wollner. Was ist denn jetzt, wenn wir damit anfangen, dein absolutes Serienhighlight?
Ja, bei Serien ist es ja immer ein bisschen schwierig, nach den Monaten zu gehen, weil die guckt ja eh jeder, wann er will. Ne? Also es gibt wahrscheinlich jetzt noch Leute, die Filme aus Januar, Serien aus Januar gucken, weil sie sind ja ständig verfügbar. Ne? Aber für mich kam tatsächlich, um das Feld im Januar aufzurollen, mein Serienhighlight auch schon direkt im Januar. Da hätte man eigentlich den Laden schon dicht machen können, nämlich The Last of Us. Ne? Und dystopische Computerspielverfilmung. Ich habe mit Computerspielen, das weißt du, so gar nichts am Hut. Ich spiele immer noch Tetris auf dem Handy, manchmal auch Nibbles.
Zum Glück braucht man hier das Spiel aber auch überhaupt
nein,
nicht zu kennen.
Nein, muss man nicht kennen. Also beziehungsweise ist es wahrscheinlich noch geiler, wenn man es kennt, aber es war auch so schon geil. Ne? Vielleicht finde ich diese Serie auch so gut, weil sie, ja, wir müssen uns nochmal dieses Gefühl von Anfang 2023, ne, Corona ist noch da, aber auch irgendwie nicht mehr so richtig, also so wie jetzt, wo es wieder alle haben. Aber man war so ein bisschen pandemiemüde und es gab eine Pandemie in Serienform, ausgelöst von Pilzen, nicht von Coronavirus. Und mit einer etwas anderen Resonanz, wenn man dann infiziert war. Man wurde nämlich nicht positiv, sondern ein Zombie. Die Hälfte der Weltbevölkerung war schon weg. Und der Ablauf ist ganz klar, wer gebissen wird, ist infiziert und somit verseucht, vorsorglich. Das sehen wir zum Beispiel in Folge 2. Wurden da auch Tausende von Menschen umgebracht und in Massengräbern verscharrt, um Ausbrüche zu verhindern. Und im Kern geht es in dieser Serie wirklich ums Eingemachte, einen Wert, den wir hochhalten sollten, nämlich trotz allem, trotz aller Pandemien, trotz aller Kriege etc. menschlich zu bleiben. Und wir haben Anfang des Jahres da schon einen neuen Star am Himmel gehabt, der eigentlich gar nicht so neu war, sondern der so ein bisschen zum Dad-Meme wurde, nämlich Hauptdarsteller Pedro Pascal, der zusammen mit Bella Ramsey als Vater unfreiwilliges Vater-Tochter-Gespann, was eigentlich gar kein Vater-Tochter-Gespann ist, aber so, sie sind einfach zusammen unterwegs. Joel und Ellie, die schlagen sich einmal quer durch die USA von Boston nach Wyoming und versuchen eben in dieser gefährlichen Tristesse zu überleben.
Wenn für die Welt keine Hoffnung besteht, warum machst du dann weiter?
Du hast die Welt nicht gesehen. Du hast keine Ahnung.
Ja, was sie schnell merken, Ellie ist immun gegen jede Form von Zombie-Biss und könnte die Lösung aller Probleme sein. Patientin X für ein Heilmittel und der Überlebenswille ist sowas wie ein Spiegel des Überlebenswillen der Menschheit. Und was diese Serie wirklich für mich so famos macht, ist, dass sie sich Zeit gelassen hat. Es gibt zum Beispiel die dritte Folge, in der einfach eine komplette Biografie in der Nebenfigur erzählt wird. Und die machen das einfach eine Folge lang. Es spielt danach nie wieder eine Rolle. Und diese Folge war aber so berührend in dieser Pandemie. Ich spoiler jetzt nichts für die, die es immer noch nicht gesehen haben, dass ich wirklich da saß und dachte, wow, die zweite Staffel ist mittlerweile bestellt, haben sie relativ schnell gemacht, weil sie relativ schnell merken, wie erfolgreich das Ganze ist, läuft bei uns bei Wow beziehungsweise bei Sky.
Klang jetzt so, als würde die zweite Staffel bei Sky schon laufen.
Nein, Entschuldigung, die erste. Die zweite leidet, kommt irgendwann. Ja,
leidet oder litt ganz massiv unter dem Autorinnenstreik in den USA, ganz genau. Und ist deshalb wahrscheinlich viel später für uns erst da. als sie eigentlich sein sollte. Für mich auch wirklich eins der Highlights des Jahres. Für mich natürlich auch ein Wiedersehen Pedro Pascal und Bella Ramsey mit zwei Game of Thrones Stars. Daher kannte ich die beiden hauptsächlich. Gut, Pedro Pascal hat einiges gemacht mittlerweile auch seitdem, aber großartig. Apropos zweite Staffel, auf die wir jetzt warten bei The Last of Us. Der Vorteil von Serien ist ja, dass es oftmals zumindest nicht nur eine Staffel sondern halt dann doch weitergeht, wenn es gut war. Gab es Fortsetzungsstaffeln, zweite, dritte, vierte, die es dir in diesem Jahr ganz besonders angetan haben?
Ja, tatsächlich gleich zwei. Also einmal die zweite Staffel The Bear, und ich hab's heute irgendwie mit Essen. Eine Serie, in der es ums Essen geht, um den ehemaligen Sternekoch Carmi, der diese ranzige Sandwichbude betreibt, der jetzt in der zweiten Staffel zum angesagtesten Restaurant der Stadt werden soll.
Was wir wollen, ist ein echter Neustart. Ganz frisch und rein.
Der Laden soll ein Publikumsmagnet werden. Wir haben hier alle Eckdaten zusammengefasst.
Wir brauchen mehr Geld.
Haltet endlich dieses Ding ab! Wie haltet ihr das aus?
Stört mich nicht.
Eine zweite Staffel, die, das sage ich selten über zweite Staffeln, wirklich noch besser ist als die erste, weil sie reifer ist, weiterentwickelter, ruhiger und gespickt mit Gastauftritten von Hollywood-Stars wie Bob Odenkirk, Jamie Lee Curtis, Oscar-Preisträgerin Olivia Colman.
Die Weihnachtsfolge.
Ja, für mich
die Weihnachtsfolge. Wieder mein Gott.
Eine der besten Serien des Jahres. Gibt beide Staffeln bei Disney Plus. Und bei einer Staffel, das wäre eine dritte Staffel, da habe ich mich noch nicht getraut, sie zu Ende zu gucken.
Sag es.
Weil ich Figur nicht verabschieden möchte.
Man möchte nicht, dass es zu Ende ist.
Ich möchte nicht, dass es zu Ende ist. Deswegen habe ich noch immer nicht die dritte Staffel Ted Lasso zu Ende geguckt. Und dieser charmant überforderte Football-Coach, der den Premier League-Verein trainieren muss. Deswegen ist es auch der einzige Grund, warum ich mein Apple TV Plus-Abo noch nicht gekündigt habe, weil ich auf den Moment warte, wo die Kinder im Bett sind und ich es in Ruhe gucken kann.
Ja, über Ted Lasso habe ich mich nochmal so hart in Jason Sudeikis verliebt. Es ist so eine tolle Serie und es gibt immer noch Menschen, die sie nicht gesehen haben. Ich habe irgendwann die letzten Folgen so mit so großen Abständen geguckt, weil ich genau wie du auch nicht wollte, dass es zu Ende ist. Ich habe mittlerweile sie durchgeguckt im Lauf dieses Jahres. Also Ted Lasso 3 und The Bear 2 auch von mir nochmal. Wirklich zwei Herzensserien, wenn ihr da noch nicht dran wart. Dann bitte gebt euch das, vielleicht gerade jetzt musst du so dran denken, nach den Weihnachtsfeiertagen, diese Weihnachtsfolge in The Bear, wo er nach Hause kommt, das darf man ruhig, das ist kein Spoiler zu sagen, dass Jamie Lee Curtis seine Mutter spielt. Und dann wird natürlich auch bei denen zu Hause für Weihnachten gekocht. Und das ist eine unfassbare Folge. Das waren jetzt alles amerikanische Serien, liebe Anna. Wir haben aber auch über einige deutsche Serien in diesem Jahr gesprochen. Was waren da deine Must-Sees?
Ja, da habe ich tatsächlich drei, wie ich gerade feststelle. Eine ganz, ganz kleine Mockumentary, eine Produktion vom MDR, ist auch tatsächlich noch die nächsten 4 Jahre in der ARD-Mediathek zu sehen.
Für einige wird das knapp.
Gönnt euch, lohnt sich. Es sind nicht viele Folgen, die sind vor allem auch kurz. Vielleicht habe ich auch so, triggert diese Serie mich so, weil ich mich an meine eigene Studienzeit erinnert habe. Irgendwas mit Medien. Es ist so ein Musterschüler, der irgendwas mit Medien machen möchte, an die Bauhaus-Uni in Weimar kommt und merkt, alle anderen machen auch was mit Medien. Und er
auch
ist
irgendwas mit Medien.
Ein Vollhonk, er nimmt jedes Fettnäpfchen mit. Diese Serie hat totales Fremdschämen-Potenzial, aber ich habe sie so gerne geguckt, weil sie einfach so einfach ist. So ganz, so Mockumentary, dreckig, schnell inszeniert und einfach Spaß gemacht hat, vor allem, wenn man diesen ganzen Uni-Medienzirkus ein bisschen kennt. Und ich war und bin ganz großer Fan von Axel Ranischs ARD-Serie Nackt über Berlin, war auch bei uns zu Gast, also beziehungsweise ich war per Zoom in seinem Wohnzimmer, weil er unseren Termin vergessen hat. Deswegen weiß ich jetzt auch, was sein Mann eingekauft hat. Wisst ihr auch, ich habe es im Interview drin gelassen. Das ist eine total unangestrengt schöne Geschichte über Familie, das Erwachsenwerden, die eigene Sexualität, autobiografisch geprägt natürlich ein bisschen von Axel Ranisch. Er hat seinen eigenen Roman verfilmt, hat das Ganze dann auch verbunden, also auch schon im Buch mit einem Thriller-Plot. Es gibt eine Entführung, die Entführung eines Schuldirektors, die es wirklich in sich hat, weil es da um die Aufklärung eines Suizids geht, einer Mitschülerin. Und Axel Ranisch, der hat ein ganz tolles Gespür für die Figuren und wie er das verknüpft mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Gleichzeitig aber auch dieses Gespür für Musik, für Rhythmus, für Sprache und auch für ein bisschen Spannung. Ist eine ganz, ganz tolle Serie. Und wo wir schon bei Entführungsfall sind, ne? Das wäre jetzt die Überleitung zur nächsten deutschen Serie, der deutsche Netflix-Hit in diesem Jahr, Liebes Kind.
Ja.
da wollte ich wirklich mal kurz reingucken, um mich aufs Interview mit der Regisseurin Isabel Kleefeld vorzubereiten und habe mir dann wirklich die Nacht um die Ohren geschlagen, weil ich nicht weit nicht aufhören konnte. Liebes Kind ist ein bisschen die Prämisse, fängt da an, wo andere Thriller aufhören, nämlich mit der Flucht zweier Entführungsopfer. Da rennt eine junge Frau nachts durch den Wald in Panik auf die Straße, wird von einem Auto angefahren, überlebt knapp dank einer Not-OP und einigermaßen unversehrt an ihrer Seite ist ein Mädchen, Hannah. Da weiß keiner so richtig, wo die beiden herkommen und es ist eine Thriller Serie, in der so viele falsche Fährten und Wendungen gibt, das geht einfach wirklich ans Eingemachte.
Das ist eine, die ich zum Beispiel noch nachholen muss, da bin ich bisher nicht zugekommen, würde ich aber sehr gerne noch machen, Stichwort Mut zur Lücke, denn ja, alles haben wir auch nicht sehen können, schaffen wir nicht, weder was Filme noch was Serien angeht. Welche hast du noch auf dem Plan, die du bisher nicht geschafft und jetzt bis Silvester noch wegarbeiten möchtest?
Ich habe eben gelogen, ich habe mein Apple TV Plus Abo nicht nur wegen Ted Lasso, sondern auch wegen Eine Frage der Chemie mit Brie Larson. Eine Serie, die auch relativ groß plakatiert wurde, relativ erfolgreich auch, glaube ich, gelaufen ist, spielt in den 50ern. Brie Larson spielt eine Chemikerin, eine Wissenschaftlerin in der Männerdomäne, die sich erstmal per se ob ihres Geschlechts mit Ellenbogen durchschlagen muss und dann vor allem, als sie schwanger wird, aufs Abstellgleis gestellt wird. Und statt Karriere in der Wissenschaft zu machen, wird sie Moderatorin und klärt über Kochrezepte ihr weibliches Publikum über Chemie auf. Ne? Also wirklich Aufklärung mal anders. Okay. Die ist noch auf meiner Watchlist und Pokerface. Eine Serie, die, finde ich, komplett untergegangen ist bei uns bei Wow bzw. Sky. Und das, obwohl ein riesengroßer Name dahinter steckt, nämlich Rian Johnson. Das ist der Kopf hinter den Murder-Mystery-Filmen Knives Out und Glass Onion und natürlich auch Star Wars und Co. Und diese Serie will ich unbedingt noch nachholen, weil ich glaube, dass mir Großartiges entgangen ist.
Schreibe ich mir auch beide noch hier auf meinen Zettel. Eine Frage der Chemie, zum einen mit Brie Larson und Pokerface von Rian Johnson. Eine Serie hänge ich noch schnell hinten dran, Anna, weil ich sie verbinde mit einem ganz schönen Eine-Stunde-Film-Ausflug, den wir dieses Jahr gemacht haben.
Wir waren auf dem Dorf.
Wir waren
in der Provinz.
Ja, wir beide, die beiden Stadtpflänzchen waren irgendwie zurück auf dem Dorf, nämlich bei Benedikt Bösel auf dem Gut und Bösel, wie es heißt, einem jungen einem jungen Landwirt oder Agrarökonom, einem ehemaligen Banker, der dann sich irgendwann gedacht hat, vielleicht übernehme ich doch das elterliche Gut im Brandenburgischen und kümmere mich da um nachhaltige ökologische Landwirtschaft. Daraus ist die Disney-Plus-Serie Farm Rebellion entstanden, die ich wahnsinnig sehenswert fand, auch sehr kurzweilig, wo es viele Perspektiven gibt, vielleicht auch für eine gesündere Form von Nahrungsmittelproduktion, gesünder sowohl für uns als auch die Umwelt, in der diese Nahrungsmittel angebaut werden. Das war ein tolles Gespräch, auch mit Benedikt, da auf seinem Gut bei schönstem Wetter. Wir haben sogar noch ein leckeres Mittagessen bekommen aus selbstgemachtem vom Hof. Und auch die Serie könnt ihr euch nach wie vor bei Disney Plus angucken. Farm Rebellion heißt sie. Dann habt ihr noch ein bisschen was Dokumentarisches, damit ihr nicht ganz dumm aus diesem Jahr rausgeht.
So, das Jahr ist vorbei, Tom Westerholt, es war mir ein Fest.
Oh, gleichfalls.
Was machen wir nächstes Jahr?
Nächstes Jahr starten wir, ich möchte Anna Wollner zitieren und sagen, fulminant in den Januar, nämlich gleich mit einem meiner Lieblingsgäste aller Zeiten, weiß ich jetzt schon, weil ich wirklicher Fanboy bin von Taika Waititi. Wir haben ihn schon getroffen, als er hier in Berlin war, in der ersten Januarwoche, also dann am 3. Januar können wir euch, ist es der dritte?
Der Film startet am 4., der Podcast erscheint am 3.
Vielen Dank. Sehr also gerne. Am 3. Januar können wir euch damit dann endlich beglücken mit diesem schönen Gespräch, das wir mit ihm hatten, zu Next Goal Wins. Und du hast noch, wenn auch etwas mit technischen Hindernissen, hast du mit Sofia Coppola gesprochen über Priscilla?
Das ist korrekt.
Ja, gut. Dann werden wir auch das gleich in der ersten Woche des Januars hören und dann auch noch einen kleinen Ausblick wagen auf das, was so im Film- und Serienjahr 2024 vor uns liegt.
Aber wirklich nur ganz klein.
Aber wirklich nur ganz
Filme.
Klein.
Punkt.
Es werden Filme kommen
Serien.
Und vermutlich auch neue Serien erscheinen. Bis dahin habt ihr auch noch den Neujahrsvormittag, 10 bis 14 Uhr, eine Stunde Filmspezial. Da haben wir viel mehr Zeit, um genau darauf zu schauen. Aber jetzt wünschen wir euch bitte erstmal einen guten Rutsch. Verdaut die restliche Ente ganz oder den veganen Hackbraten, was immer es bei euch gab. Verdaut gut fertig, kommt gut rüber ins neue Jahr. Wir freuen uns ab Januar auf ein weiteres mit euch. Ich sage vielen Dank, meine liebe Anna.
Vielen Dank, mein lieber Tom.
Vielen Dank, unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Passt bitte weiter gut auf euch auf. Macht keinen Quatsch und bleibt gesund. Und ganz, ganz wichtig, guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.